¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidas y bienvenidos zum Onda-Info 146. Dieses Info ist randvoll und vor allem geprägt von den politischen Umwälzungen, die gegenwärtig in Südamerika stattfinden.
In Venezuela ist das Gesundheitsprogramm Barrio Adentro von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation untersucht worden. Der Erfolg dieses Programmes erklärt auch, warum Chavez wiedergewählt worden ist.
In Kolumbien zieht der aktuelle politische Skandal immer weitere Kreise. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mehreren Abgeordneten der Regierungsparteien konnte Verbindungen zu den Paramilitärs nachgewiesen werden. Wir liefern euch einen kleinen Ausschnitt dieses um sich greifenden Polit-Thrillers, der an die Zeiten Pablo Escobars erinnern lässt.
In einem Bericht über Guatemala geht es um das Zeugenschutzprogramm CAREA, das seit 1992 besteht. Deren Arbeit wird immer wichtiger, da die Gewalt nach nur 10 Jahren Frieden wieder stark zunimmt.
Auch in Ecuador ist ein nationalistischer Linker an die Macht gewählt worden. Ob er in die antineoliberale Schreckgespensterfront um Hugo Chavez und Evo Morales passt, wird sich vielleicht bald zeigen. Correa heißt der Neue und wir stellen ihn euch mal vor und wagen eine kleine Prognose.
Und noch eine Nachricht zu Bolivien. Dort ist die erhoffte Agrarreform endlich beschlossene Sache, mit einigen Stimmen von der Opposition.
Bei so viel Information kommt die Musik etwas kurz.
2 Songs sind dabei, von Falsa Alarma und den Authenticus Decadentes. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Wien-CD ist endlich fertig. Jede Menge professionelle Berichte rund um den alternativen Lateinamerika-Gipfel vom vergangenen Mai in Wien. Bei Interesse? Schaut auf unserer Homepage nach unter
www.npla.de.
Nun viel Spaß beim Hören.
No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor.
Bolivien. Bolivien hat seit der vergangenen Woche ein neues Gesetz zur Landreform. So wird der Großgrundbesitz künftig alle 2 Jahre auf seine Produktivität hin überprüft. Brachliegendes Land, ca. 200.000 Quadratkilometer, wird staatlicher Kontrolle unterstellt und an Kleinbauern und Indigenas verteilt. Bisher befindet sich 90% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Boliviens im Besitz von ca. 20 Familien. Die verbleibenden 10% der meist unrentablen Böden verteilen sich auf Hunderttausende von Kleinbauern. Die Zustimmung für das von Evo Morales Regierung und seiner Partei MAS eingebrachte Gesetz kam überraschend. Nach monatelangen Konflikten mit der konservativen Opposition wurde das Gesetz im konservativ dominierten Senat jetzt just durch die Ja-Stimmen von 3 konservativen Abgeordneten in Kraft gesetzt. Morales kündigte an, die Reform sei der Auftakt zu einer Agrarrevolution mit einer Mechanisierung und biologischer Agrarwirtschaft im großen Stil. Neben dem Landreformgesetz stimmten die Senatoren zudem den 44 neuen Konzessionsverträgen für die in Bolivien tätigen internationalen Mineralölkonzerne zu. So sichert sich Bolivien künftig 82% statt 50% aus den Einnahmen, die auf seinen Erdgasfeldern erwirtschaftet werden.
Unámonos, todos los que el hip hop sentimos. Unámonos, 4 elementos siempre activos. Unámonos, espíritu vivo y va conmigo. Unámonos, vamos, unámonos, dilo. Unámonos, todos los que el hip hop sentimos. Unámonos.
Bueno, aquí estábamos, ¿verdad? Las enfermeras de Barrio Adentro, uno, en aniversario de Barrio Adentro, igualito como en su cumpleaños, presidente, estamos celebrando.
Die Szenerie ist skurril und rührselig zugleich. Krankenschwestern eines armen Viertels der venezolanischen Hauptstadt stehen in einem Halbkreis. Das staatliche Fernsehen besucht die Frauen aus dem Stadtteil Libertador. Stolz präsentieren die Krankenschwestern der Kamera den gebackenen Geburtstagskuchen. Dann stimmt eine der älteren Frauen für den geliebten Präsidenten Hugo Chávez ein Geburtstagsständchen an.
Hoy es un día especial, porque un día como hoy, el Señor permitió que vinieras al mundo. Te vengo a felicitar, pero en nombre del Señor.
Es gibt einen Grund, warum Hugo Chávez am vergangenen Sonntag erneut die Opposition weit hinter sich ließ und mit großer Mehrheit die Präsidentschaftswahlen in Venezuela gewann.
Barrio adentro.
Esta cooperación médico-solidaria.
Anders als seine Vorgänger hat Hugo Chávez nach dem ersten Wahlsieg 1998 gezielt Sozialprogramme für die verarmte Bevölkerung aufgelegt. Neben Alphabetisierungsprogrammen und subventionierten Supermärkten gibt es seit 2003 das Projekt Barrio Adentro, das die Gesundheitsversorgung aller Venezolaner sicherstellen soll. Jetzt wurde das Programm durch die PAHO, der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation, evaluiert. Wolfram Metzger, Arzt aus Berlin, war an der Studie über das Gesundheitsprogramm Barrio Adentro beteiligt.
Man muss wissen, dass bevor Chávez an die Macht kam, etwa 60-70% der Bevölkerung von der Gesundheitsversorgung de facto ausgeschlossen waren, weil sie sich entweder das nicht leisten konnten, den privaten Sektor der Gesundheitsversorgung zu benutzen, oder weil in der öffentlichen Gesundheitsversorgung, die vom Staat schon bereitgestellt wurde, nichts zu holen war. Da gab es keine Ärzte, keine Medikamente und keine Schwestern. Jetzt ist es so, und das haben wir auch in diesem Bericht festgestellt und dokumentiert, dass dieser Teil der venezolanischen Bevölkerung, also die Leute in den Barrios und auf dem Land, jetzt flächendeckend, und zwar jeder mit einer Basisgesundheitsversorgung versorgt wird.
15.000 Ärzte versorgen heute auf Basis des Programms Barrio Adentro ca. 19 Millionen Venezolaner. Dabei wurde das Programm erst vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Das Programm basiert auf einem Netz von Arztpraxen, die das Land überziehen. Ein Arzt für 300 venezolanische Familien. Überall sind in den vergangenen Jahren 2-stöckige kleine Arztpraxen entstanden. Unten befindet sich der Behandlungsraum, oben wohnt der Arzt. Die Ärzte kommen zumeist aus Kuba, denn zu Beginn des Programms gab es keine venezolanischen Ärzte, die bereit waren, das Programm Barrio Adentro zu unterstützen.
Die venezolanischen Ärzte wollten das nicht. Sie wurden im Jahr 2003, als die sozialen Programme ins Leben gerufen wurden, dazu aufgefordert, die Slumsiedlungen auch zu versorgen, medizinische Hilfe zu leisten. Bei dieser einberufenen Versammlung kamen schon mal gar keine. Insgesamt waren es, glaube ich, 50, um die 50, die dann aber dankend ablehnten. Der vorgeschobene Grund war, dass die Sicherheit zum Beispiel nicht gewährleistet sei in diesen armen Vierteln. Der richtige Grund, es gab da nichts zu verdienen.
Aus diesem Grund fragte die venezolanische Regierung kubanische Ärzte an, ob sie beim Aufbau der Gesundheitsversorgung mithelfen wollen. Die Kubaner waren aufgrund einer Naturkatastrophe sowieso gerade im Land und sind seitdem das Rückgrat des Programms Barrio Adentro. Die Regierung verlangt von den Bewohnern der Stadtteile oder Dörfer eine Beteiligung an dem Programm. Sie sind für die Unterbringung und die Sicherheit der Ärzte zuständig. In Gesundheitskomitees, das heißt in lokalen Initiativen, organisieren die Bewohner Unterkunft und Hilfskräfte für den Arzt. So wird die Bevölkerung in das Programm der Regierung mit eingebunden.
Die kubanischen Ärzte, die 2003 anfingen, die Barrios zu versorgen, wurden zunächst untergebracht in den Familien. Das heißt, eine Vorbedingung war zum Beispiel, dass Gesundheitskomitees gegründet werden, die den Arzt aufnehmen und begleiten können und ihm zum Beispiel einen Platz zum Wohnen und zum Arbeiten zuweisen können. Das hat in den meisten Barrios geklappt.
Neben der lokalen Gesundheitsversorgung durch die Ärzte in den Barrios sollen langfristig eine Reihe von weiteren Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesundheitsversorgung der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten. So sollen in Zukunft auf 10 Arztpraxen eine Poliklinik kommen und auch ein Netz von Reha-Kliniken ist geplant. Zudem sollen die kubanischen Ärzte langfristig von venezolanischen Kollegen abgelöst werden. Aus diesem Grund hat die Regierung Bildungsprogramme ins Leben gerufen, die eine neue Generation von Ärzten ausbildet. Das Programm ist außerdem in eine Reihe von weiteren Maßnahmen der Armutsbekämpfung eingebettet.
Im Konzept der Basisgesundheitsversorgung erhalten die sozialen Bedingungen einen sehr hohen Stellenwert. Das heißt, Ernährungsverhältnisse, Wasser, Hygiene generell, aber auch Gewaltverhältnisse werden hier sehr stark berücksichtigt. Barrio Adentro ist nicht zu denken oder nicht vorstellbar ohne diese Einbettung in die anderen sozialen Programme.
Gesundheit wird im venezolanischen Modell als Gemeinschaftsaufgabe begriffen, die von der Gesellschaft bewältigt werden muss. Privatisierung und Individualisierung der Krankheitskosten, wie es in Deutschland geschieht, werden abgelehnt. Vielmehr verknüpft das Modell Fragen der Gesundheit mit Fragen von Bildung und Ernährung. Im Moment hat das Programm eine flächendeckende Grundversorgung erreicht. Im Bereich der weiteren Versorgung mit Rehabilitationszentren und Polikliniken werden momentan 30-40% abgedeckt. Im Bereich der Kindersterblichkeit verzeichnet Venezuela ebenfalls sinkende Zahlen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen aus den armen Vierteln Hugo Chavez nicht nur Geburtstagskuchen backen, sondern ihn auch wählen.
Soy digno, en esta vida me tocó a mí. No es fácil formar una acrópolis con un maxi, no va así. Se trata de coger el matiz, ponerle énfasis y así poder beber todos del mismo cáliz. Porque ante la unión y el respeto.
Dubiose Gesprächsaufzeichnungen auf noch dubioseren beschlagnahmten Computern von wirklich übertrieben dubiosen und extrem gefährlichen Paramilitärs heizen einen Skandal an, der Kolumbienbeobachter vom Gegenstand her allerdings nicht so recht überraschen kann. Allzu altbacken ist die Tatsache, dass große Teile der kolumbianischen Machtelite eine mafiöse Mischung von korrupten Politikern, Paramilitärs und Drogenhändlern abgibt. Im November gelangten schließlich Gesprächsaufzeichnungen an die kolumbianische Öffentlichkeit, durch die verschiedene Kongressabgeordnete und andere Politiker der Regierungsparteien schwer belastet wurden. Auf dem Computer eines demobilisierten Paramilitärführers, der im Norden Kolumbiens agierte, wurden ausführliche Informationen über die mörderischen Aktivitäten der Paramilitärs und über deren Zusammenarbeit mit Politikern dechiffriert.
Se utilizan dinero del Estado para apoyar a los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares se han armado.
Der Staatsapparat wird benutzt, um die Paramilitärs zu unterstützen. Der Finanzhaushalt vieler Gemeinden wurde zum Kauf von Waffen für die Paramilitärs eingesetzt, was sich deutlich in den jüngsten Ermittlungen, die an die Öffentlichkeit drangen, zeigte. Das war insbesondere im Fall der Abgeordneten von der Atlantikküste so. Die Paramilitärchefs gingen bewaffnet in die Ortschaften und versammelten die Anwohner. Unter Todesdrohungen wiesen sie diese dazu an, einen ganz bestimmten Kongressabgeordneten zu wählen. Auf diese Weise wurden Dutzende von Abgeordneten durch die eingeschüchterte Bevölkerung gewählt.
Erklärte der Träger des Stockholmer Alternativen Nobelpreises, der kolumbianische Dichter Fernando Rendon, bei einem Berlin-Aufenthalt im November. So wenig neu der Gegenstand der Enthüllung ist, so überraschend ist es, dass der kolumbianische Hohe Gerichtshof und die Generalstaatsanwaltschaft erstmalig ernsthaft bereit scheinen, Licht in das Dunkel des Mafia-Dschungels zu bringen und dabei zunehmend Politikerköpfe ins Rollen kommen.
Die kolumbianischen Paramilitärs haben vor kurzem erklärt, dass sie 60% des kolumbianischen Kongresses kontrollieren. Der Hohe Gerichtshof und die Generalstaatsanwaltschaft treiben Ermittlungen voran, in deren Zusammenhang bereits einige Abgeordnete verhaftet wurden. Man hatte sie beschuldigt, den Paramilitärs anzugehören.
Rendon verhüllt kaum seine Hoffnung darauf, dass der Skandal sich ausweitet und letztendlich vielleicht zum Regierungssturz führt.
Möglicherweise werden die Ermittlungen des Hohen Gerichtshofs und der Staatsanwaltschaft dahin führen, die Präsidentschaft mit den Paramilitärs in Verbindung zu bringen. Präsident Álvaro Uribe Vélez war zu seinen Zeiten als Gouverneur von Antioquia einer der größten Befürworter der sogenannten Convivir, also vermeintliche Informantengruppen, die in Wirklichkeit Mörderbanden waren. Und früher oder später werden diese Verbindungen für alle offensichtlich werden, nicht zuletzt für die Massenmedien. Es wird zu einer Krise ohne Beispiel in der politischen Geschichte Kolumbiens kommen, bei der man nicht nur realisieren wird, dass die Paramilitärs nahezu den kompletten Senat kontrollieren, sondern auch, dass der Präsident der Republik selbst eine Schlüsselrolle in all diesen Vorgängen der letzten 30 Jahre spielt. Deshalb wird es vielleicht zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, nicht nur auf parlamentarischer, sondern auch auf präsidentialer Ebene.
Claramente implicado en todos estos hechos que han enlutado a Colombia durante las últimas tres décadas y entonces habrá que realizar tal vez nuevas elecciones, no solamente parlamentarias, sino incluso presidenciales.
Dabei droht sich die Krise in den obersten Regierungskreisen breit zu machen. So reichte die Außenministerin des Landes bereits ihr Rücktrittsgesuch ein, das ihr der Staatspräsident aber zunächst verwehrte.
El colmo de todo.
Den Gipfel des Ganzen kennzeichnen die Worte des Abgeordneten Alvaro Araujo, gegen den derzeit ermittelt wird. Er droht damit, dass auch seine Schwester, die Außenministerin des Landes, in die Ermittlungen hineingezogen werden könnte. Ebenso ein ehemaliger Schwager des Abgeordneten, der der staatliche Menschenrechtsverteidiger des Landes ist, und schließlich einer seiner Onkel, der im Hohen Gerichtshof tätig ist.
Fernando Rendón ist nicht nur Träger des alternativen Nobelpreises, sondern auch einer der wenigen Überlebenden des nahezu komplett vernichteten Linksbündnisses Union Patriotica und Dichter aus der kolumbianischen Metropole Medellin, die in den 90er Jahren durch den Drogenbaron Pablo Escobar internationale Berühmtheit erlangte. Eine Epoche des Drogenkrieges, der Intrigen und Politskandale schien mit dem Tod Escobars ihr Ende gefunden zu haben. Tatsächlich aber nahm die kolumbianische Mafia lediglich ein anderes Gesicht an und veränderte ihre Strategie. Während sie immer undurchsichtiger wurde, nahm ihre Macht stetig zu. Kritische Stimmen, die darauf hinwiesen, blieben ungehört oder wurden zum Schweigen gebracht. Der schwer bewachte Kongressabgeordnete und ehemalige M19-Guerillero, Gustavo Petro, ist einer der wenigen Mafia-Kritiker der politischen Klasse und bereits mehrfach zum Ziel von Attentaten geworden.
Zu Beginn führten wir einen sehr einsamen Kampf, um aufzuzeigen, dass die wahren Paramilitäranführer die Politiker sind, die sich im Kongress einlisten, und dass die wahre Macht in Kolumbien eine mafiöse ist, die aus Drogenhändlern, Paramilitärs und Politikern besteht. Eine Macht, die aufgrund der politischen Verhandlung von Uribe mit den Drogenhändlern noch zugenommen hat.
Zur Erinnerung. Uribe ist Mitte dieses Jahres erneut zum Staatspräsidenten gewählt worden. Seine Wiederwahl verdankt er nicht zuletzt seiner Fähigkeit, der kolumbianischen Bevölkerung eine Politik vorzugaukeln, die angeblich der Befriedung des Landes diente. Zynischer Meilenstein seiner Politik der sogenannten demokratischen Sicherheit waren die vermeintlichen Friedensverhandlungen mit den Paramilitärs, die laut Kritikern aber vor allem zur Legalisierung krimineller Strukturen und zum Machtausbau der Paramilitärs führten. Dennoch schien es der Regierung weiterhin zu gelingen, die Bevölkerung und die internationale Öffentlichkeit von ihrer Unparteilichkeit gegenüber dem Paramilitarismus zu überzeugen. Dies wird nun zunehmend schwieriger.
Ich glaube, dass der Hohe Gerichtshof über einige Hinweise verfügt, die aufzeigen, dass ein guter Teil des Kongresses im Zusammenhang mit Drogenhändlergruppen steht und politische Allianzen mit ihnen einging, um zu töten und so illegalen Reichtum anzuhäufen. Mir scheint, dass Präsident Uribe der Welt und der kolumbianischen Gesellschaft erklären muss, warum viele seiner Wahlunterstützer, seiner wichtigsten politischen Mitarbeiter in den verschiedenen Landesteilen, in diesem konkreten Fall in Sucre, der Zusammenarbeit mit Drogenhändlern und Paramilitärs beschuldigt werden.
Der linke Oppositionsabgeordnete Gustavo Petro fordert vom Hohen Gerichtshof vor allem zwei Konsequenzen.
Erstens, Gerechtigkeit gegenüber solcher Art Verbrechen und zweitens, Wiedergutmachung für die Opfer, die im Falle von Sucre Tausende sind.
Seit 1992 existiert Carrea e.V. Der Verein mit Sitz in Berlin widmet sich der Menschenrechtsarbeit in Mexiko und Guatemala. In Guatemala unterhält der Verein ein sogenanntes Zeugenbegleitprogramm. Freiwillige aus Deutschland begleiten für ein paar Wochen oder Monate solche Guatemalteken, die sich bereit erklärt haben, als Zeugen über Menschenrechtsverbrechen auszusagen, die während der Militärdiktatur geschehen sind. Auf ihre Arbeit in Guatemala werden die ehrenamtlichen Helfer aus Deutschland von Carrea in Seminaren vorbereitet. In Guatemala besteht ihre Aufgabe dann darin, durch ihre bloße Präsenz die guatemaltekischen Zeugen vor Übergriffen zu schützen. Guatemala ist ein gezeichnetes Land. Im Jahr 1954 stürzte die Rechte des Landes mit Hilfe des CIA den demokratisch gewählten Präsidenten Jacobo Arbenz. Es war der Auftakt zu einer jahrzehntelangen Diktatur und einem 36 Jahre währenden Bürgerkrieg. Als der Krieg 1996 offiziell mit Friedensverträgen beendet wurde, hatte er mehr als 200.000 Tote und 1 Million Flüchtlinge gefordert. Unter dem Krieg gelitten hatten vor allem die indigenen Gruppen und die Zivilbevölkerung Guatemalas. Armee und Paramilitärs machten ganze Dörfer dem Erdboden gleich und ermordeten wahllos jung und alt. Nach dem Abschluss der Friedensverträge 1996 untersuchte dann eine Wahrheitskommission der UNO die Geschehnisse des Bürgerkriegs. Sie wertete die Vorkommnisse während der konfliktreichsten und blutigsten Phase des Krieges zwischen 1981 und 1983 als Völkermord an der indigenen Bevölkerung und als Kriegsverbrechen. Damit fallen die in dieser Zeit begangenen Verbrechen nicht unter die Amnestiegesetze des Landes. Vor diesem Hintergrund reichten eine guatemaltekische Gruppe von Opfern und Überlebenden des Bürgerkriegs und die Menschenrechtsorganisation Caldeache in den Jahren 2000 und 2001 Klage gegen die damaligen Präsidenten Romero Lucas Garcia und Efraín Ríos Montt ein. Doch die Aufarbeitung der Gräueltaten steht in Guatemala erst am Anfang. Es ist ein schwieriges Unterfangen, wie Stella Thuns von Carrea betont.
Guatemala ist ein sehr schwieriges Land, sehr schwieriges Thema, weil das sowas wie eine Aufarbeitung dessen, was geschehen ist in diesen 36 Jahren, faktisch so gar nicht gab. Es gibt so diesen Spruch, so eine Art Zitat in dem Fall, dass man sagt, Guatemala hat Wahrheit erfahren. Es ist dokumentiert, was passiert ist, aber keine Gerechtigkeit, weil es gibt keine Verfolgung der Verantwortlichen. Es hat keine Gerechtigkeit gegeben. Und realistisch gesehen, ob es wirklich an irgendeines Tages dazu kommen wird, dass eben Herr Efraín Ríos Montt sich auf der Anklagebank einem Richter gegenüber rechtfertigen oder erklären muss für das, was er während seiner Amtszeit getan hat, schätze ich als schwierig ein, da die beiden Herren, gegen die das geht, auch nicht mehr die Jüngsten sind, was auch insgesamt die Hoffnung in dem Zusammenhang ist, dass es dennoch aber zu einer Art moralischer Verurteilung kommen wird.
In Guatemala gibt es bis heute keine starke zivilgesellschaftliche Bewegung, die die Aufklärung der Verbrechen fordert. Angst, Desillusionierung und eine Mentalität des Sich-Einschließens sind das Erbe des jahrzehntelangen blutigen Konflikts, den das Land erleiden musste. Nach dem Abschluss der offiziellen Friedensverträge 1996 entschuldigten sich die guatemaltekischen Regierungen zum Teil für begangene Verbrechen und leisteten Wiedergutmachungszahlungen. Gleichzeitig nutzt heute die Regierung Béjar die allgemein angestiegene Kriminalität im Land als Ausrede dafür, sich um die zunehmenden Angriffe gegen Menschenrechtsaktivistinnen nicht kümmern zu müssen. Stella Thuns
entgegen allen Erwartungen feststellen muss, seitdem er im Amt ist, auch Menschenrechtsverletzungen massiv zugenommen haben. Es erfolgen Einbrüche bei Organisationen, die im sozialen Umfeld tätig sind. Es werden Büros ausgeräumt, überfallen. Es passieren massive Einschüchterungen bis zur Ermordung. Gibt es ein Statement von der Regierung, die sagen, in Guatemala ist die Kriminalität so angestiegen und hat solche Auswüchse angenommen. Wir haben so viel zu tun, warum sollten wir uns jetzt genau auf die Menschenrechtsaktivisten beziehen oder beschränken oder da einen besonderen Fokus hinlegen, weil die anderen Leute sind ja eigentlich viel mehr und die sind genauso bedroht.
Oft sind in die Übergriffe gegen Menschenrechtsaktivistinnen paramilitärische Gruppen verstrickt. Sie gehen geschickt vor, um ihre Täterschaft zu vertuschen.
In vielen Fällen deutet es darauf hin, dass es die sogenannten klandestinen Sicherheitsstrukturen sind, die eben aus ehemaligen Paramilitärs, ehemaligen Militärs bestehen, also im Hintergrund eben die Fäden ziehen und letztendlich aber diejenigen, die eben dieses Verbrechen dann ausführen, also eben den Menschenrechtsaktivisten während der Busfahrt überfallen, sind eigentlich Jugendliche, oftmals sind es drogenabhängige Jugendliche, die eben für diese Zwecke instrumentalisiert werden, sodass man erstmal nicht sagen kann, ja okay, da sind organisierte Strukturen dahinter, aber bei genauerem Hinsehen ist doch sehr eindeutig eigentlich, sehr klar.
Während bei solchen Übergriffen gegen Menschenrechtsaktivistinnen eine direkte Verantwortung der Regierung nur schwer nachzuweisen ist, kann man jedoch unzweifelhaft eines feststellen. Alle guatemaltekischen Regierungen haben bisher nichts unternommen, um die drängendsten sozialen Probleme des Landes wirklich zu lösen. Vor allem der Landbesitz ist, wie Stella Thuns erklärt, ein großes Problem.
Insgesamt ist aber der Landbesitz in Guatemala eins der wichtigsten und kritischsten Themen, dass eigentlich, also eine Landreform ist schon seit über 30 Jahren fällig. Das war mit einer der Gründe, warum sich auch damals die Guerilla gegründet hat. Und es ist immer noch so, dass 2% der Bevölkerung 78% des bebaubaren Landes besitzen. Seit der Regierung Berger, also seitdem 2004 der neue Präsident an die Macht gekommen ist, womit man eigentlich Hoffnungen geknüpft hatte, dass sich eben auch in diesem Punkt was ändert und was bewegt, muss man leider feststellen, dass er doch den Unternehmerkreisen und damit natürlich den Landbesitzerkreisen sehr, sehr nahe steht. Landbesetzung und Landräumung vor allem und die sehr gewalttätig, auch mit Todesfällen und sehr großer Polizeipräsenz, teilweise auch Militärpräsenz leider sehr zugenommen haben.
In Guatemala bleiben die soziale Lage, die Frage der Menschenrechte und der juristischen Aufarbeitung der begangenen Verbrechen zu Zeiten der Militärdiktatur kritisch. Doch gibt es auch einige kleine Erfolge vorzuweisen. So haben die Bedrohungen und Einschüchterungen gegenüber solchen Zeugen, die sich in dem von Carrilla getragenen Zeugenbegleitprogramm befinden, aufgehört. Die Präsenz ausländischer Beobachter hatte dabei noch einen weiteren positiven Effekt.
Die Präsenz der internationalen Gemeinschaft in dem Sinne hat da bewirkt, dass in vielen Gemeinden eine Art Positionierung passiert ist. Also es gibt Familien, die zum Beispiel nicht mit in diesem Zeugenprogramm drin sind, weil sie eigentlich aussagen werden, die aber um die Situation wissen und dann eben diese Zeugen damit unterstützen, dass sie den Begleitern zum Beispiel Essen geben oder eine Übernachtungsmöglichkeit geben. Und dadurch ist es, dass sich eben auch eine Art soziales Netzwerk aufgebaut hat oder gestärkt hat in dem Sinne.
Wer sich über die Arbeit von Carrilla informieren möchte, kann das im Internet unter www.buco.info/carrilla tun.
Se viene el correazo, se viene el correazo, de mi gran patria, de tu gobierno también. Se viene el correazo.
Der zukünftige Präsident Ecuadors wird Rafael Correa heißen. Bei der Stichwahl am 26.11. setzte er sich klar gegen seinen neoliberalen Konkurrenten, den Bananenmilliardär Alvaro Noboa, durch. Der 43-jährige Correa ist weder ein Vertreter der wirtschaftlichen Elite von der Küste, noch der politischen aus dem Hochland. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Illinois und ist Professor der Ökonomie. Sein Vorgänger, der Übergangspräsident Alfredo Palacio, holte Correa 2005 als Wirtschafts- und Finanzminister in sein Kabinett. Doch seine Kritik an den USA, die Verschärfung der Konditionen für ausländische Erdölmultis und seine Freundschaft mit Chavez sorgten dafür, dass Palacio ihn nach nur 3 Monaten wieder absetzte. Correa definiert sich als christlicher Linker und Verteidiger der lateinamerikanischen Einheit. Er bezeichnet den venezolanischen Präsidenten Chavez als seinen Freund, vermied es zuletzt aber, einen allzu engen Schulterschluss zu demonstrieren. Unterstützt wird er von Indigena-Organisationen und den Sozialdemokraten. Als Anführer der Partei Alianza País fordert Correa einen radikalen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik. Er spricht sich gegen den Freihandel mit den USA aus, möchte die Staatseinnahmen gerechter verteilen und verspricht Mikrokredite und Sozialwohnungen. Er will die Produktionsmittel nicht verstaatlichen, sondern demokratisieren und Ecuador zurück in die OPEC bringen. Die Last der Auslandsschulden sollen durch Verhandlungen und notfalls durch ein Moratorium verringert werden. Ecuador könnte dem Beispiel von Venezuela und Bolivien folgen, die den Zugriff des Staates auf die natürlichen Reichtümer verstärkt haben, ohne allerdings die ausländischen Firmen nachhaltig zu verschrecken. In einer vorläufigen Analyse stellt Dr. Juan Fernando Terán von der Universität Simón Bolívar fest, dass es hohe Erwartungen gebe, diese aber schwer zu realisieren seien und dass Correa für einen eher moderaten Kurs stehe. Außerdem habe ein großer Teil der Wähler nicht für Correa, sondern gegen Noboa gewählt. Das größte Problem, so Juan Fernando, sei die Konsolidierung der neuen Regierung im ersten Jahr.
Correa muss seine Macht stabilisieren, denn ich glaube, dass Ecuador momentan davon geprägt ist, dass die extreme politische und wirtschaftliche Rechte nicht im geringsten bereit ist, klein beizugeben. Sie ist nicht bereit, dieses politische System aufzugeben, das sie bevorzugt behandelt. Und ich glaube, dass der Kampf hart wird und dass es eine sehr starke Opposition gegen Correa von den Unternehmern geben wird.
Correa, der von Kritikern als arrogant bezeichnet wird, tritt ein schweres Erbe an. Ecuador durchlebt seit Jahren eine wirtschaftliche und politische Krise. In den letzten 10 Jahren wurden 7 Präsidenten verschlissen, die meisten wurden durch Volksaufstände aus dem Amt gejagt. Wenn Correa nicht, wie schon seine Vorgänger, mit der Oligarchie paktieren will, die den Kongress und die Wirtschaft kontrolliert, dann ist er auf die direkte Unterstützung des Volkes angewiesen.
Ich glaube, dass wenn es Correa gelingt, während seines ersten Jahres eine Regierung zu festigen, die tatsächlich populäre Änderungen vornehmen will, dass Ecuador dann ein anderes Land sein wird.
El Ecuador va a ser un país diferente.
Rafael Correa, la patria sobre todo.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.